Überdosis Digital, der Podcast rund um das Thema digitale Gesundheit, powered by CodeCamp N.
Wir sind Doro und Kilian. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Überdosis Digital. Heute zu Gast bei uns Katharina Jünger, Gründerin von Teleklinik. Wir sprechen über die ersten Gründungsjahre, die Funktionalitäten hinter Teleklinik und warum ihre Idee bis vor kurzem noch in der Grauzone war. Viel Spaß beim Zuhören.
Heute ist Katharina Jünger bei uns zu Gast. Katharina, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich, da zu sein.
Katharina, am Anfang die Frage, wer bist du und was machst du?
Ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin der Teleklinik. Teleklinik ist eine App, über die Patienten 24/7, also rund um die Uhr, per Video mit niedergelassenen deutschen Ärzten sprechen können und auch digitale Rezepte und Krankschreibungen direkt auf ihr Handy bekommen und so sich im Prinzip den gesamten Gang zum Arzt vor Ort ersparen können.
Okay, alles klar. Dann hast du ja schon mal kurz angeschnitten, was ihr macht. Ich würde mal kurz auf dich als Person eingehen. Wir haben natürlich herausgefunden, dass du eigentlich Jura studiert hast. Da interessiert uns natürlich, wie es dann dazu kam, dass du Teleklinik gegründet hast und dann doch irgendwie in die Medizinrichtung gegangen bist.
Ja, gerne. Also erstmal bei mir in der Familie sind alle Ärzte, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder und meine Schwester. Und dadurch bin ich einfach am Küchentisch mit dem ganzen Medizinthema aufgewachsen. Also mit den Fragen, was läuft gut in der Praxis, was läuft nicht gut, was nervt die Ärzte, weil es irgendwie unpraktische Prozesse sind, was nervt die Patienten, was läuft aber auch so gut, dass man es auf jeden Fall in die digitale Welt übernehmen sollte. Das war sozusagen einfach das Thema, was ich bis heute immer wieder so eng mitbekomme, dass ich glaube, dass ich da einfach viel über die Jahre verstanden habe, was man anders machen muss. Und das andere ist, dass ich auch bei meiner Familie gesehen habe, wie erfüllend der Bereich ist und wie schön es ist, wenn man einen Beruf hat, in dem man auch wirklich einen Mehrwert stiften kann. Und das kann man im medizinischen Bereich auf jeden Fall. Wir sind ja wahrscheinlich die größte Arztpraxis in Deutschland. Und als Unternehmer natürlich nochmal umso mehr, weil man ja da auch eine eigene Kultur schafft. Also insofern, das ist meine sozusagen persönlicher Hintergrund. Ich habe dann auch als Patientin einfach immer den Luxus gehabt, dass ich jederzeit überall einen super guten Arzt anrufen konnte. Und ich habe immer wieder erlebt, dass Freunde sagen, ja, kann ich mal deiner Mama ein WhatsApp schreiben? Ich bin mir irgendwie unsicher und es ist so unpraktisch, wenn ich zum Arzt gehen muss, dann dauert es wieder ewig. Google hilft mir auch nicht weiter. Da heißt es immer, es könnte Krebs sein. Das heißt, da habe ich auch persönlich erlebt, was das für ein super Mehrwert ist für den Einzelnen. Und dann ganz konkret, habe ich nach dem Jurastudium noch Technologiemanagement studiert am CTM in München. Das ist das Center for Digital Technology and Management. Und da lernt man im Prinzip, wie man ein Unternehmen aufbaut. Und da habe ich unglaublich viel über Technologie und über Business gelernt und habe dann auch einen Arzt kennengelernt, Professor Dr. Reinhard Meyer, Radiologe vom Hintergrund, der sich in den USA habilitiert hat und da gesehen hat, dass mit digitalen Medizin schon ganz viel passiert. Und der hat gesagt, ja, irgendwas mit digitalen Medizin wäre doch cool. Und dann habe ich im Prinzip mit meiner juristischen Brille und auch mit meinem persönlichen Hintergrund einfach mir angeschaut, warum gibt es denn eigentlich noch nicht eine Plattform, wo ich einfach super entspannt online zum Arzt gehen kann. Und habe dann herausgefunden, das liegt tatsächlich an der Regulatorik. Also damals gab es noch ein Verbot. Es war nicht erlaubt, online zum Arzt zu gehen. Und da haben wir gesagt, jetzt machen wir uns mal auf. Das, was wir tun, ist auf jeden Fall sinnvoll. Und der Bedarf ist auf jeden Fall da. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir die Regulatorik so ändern können, dass wir am Ende eine große Plattform für den Online-Arztbesuch in Deutschland aufbauen können.
Okay, sehr spannend. Die Idee, gab es die schon in anderen Ländern? Ihr habt die quasi nur adaptiert nach Deutschland oder war die so die ersten im Markt, die ja die Teleklinik quasi erfunden habt, sage ich jetzt mal?
Telemedizin ist erstmal ein ganz, ganz breiter Begriff. Es gibt zum Beispiel auch Telemedizin zwischen Ärzten. Also das zum Beispiel jetzt in einem kleinen Landkrankenhaus es bestimmte Expertenrichtungen nicht gibt. Und dann Experten aus Krankenhäusern aus anderen Städten hinzugeschaltet werden und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr großer Begriff jetzt. Das, was wir machen, ist wirklich, wir sind eine On-Demand-Plattform für den Online-Arztbesuch inklusive digitalem Rezept und Krankschreibung. Und das gibt es bis heute in Deutschland noch nicht. Können wir gleich auch über den Wettbewerb sprechen. In anderen Ländern gibt es das. Ist ja auch irgendwie total naheliegend, dass man halt eins der wichtigsten Themen, nämlich was mache ich, wenn ich krank bin, einfacher gestaltet. Also zum Beispiel in den USA heißt der Marktführer Teladoc. in Schweden Krü, in der Schweiz Medgate, also da gibt es eigentlich in jedem Land mittlerweile gibt es halt einen, der weit vorne ist. Und Deutschland war einfach, was Digital Health anbelangt, jahrelang wirklich im Mittelalter. Also da waren wir auf den letzten Plätzen. Jetzt passiert ganz viel, auch dank Herr Spahn. Aber also zu dem Zeitpunkt, als wir das gemacht haben, gab es zum Thema Digital Health in Deutschland noch so gut wie gar nichts.
Okay, von welchem Jahr sprechen wir eigentlich?
Ja, gute Frage. Ich habe die Teleklinik Anfang 2015 gegründet.
Okay, alles klar. Und da waren noch verschiedene bzw. andere regulatorische Anforderungen, wenn du uns da kurz abholst. Was war da anders und wie habt ihr es geschafft, die zu ändern? Weil das stelle ich mir nicht so einfach vor.
Ja, also nochmal, was wollen wir dem Patienten anbieten? Wir wollen, dass er jederzeit und überall innerhalb von 30 Minuten mit einem richtig guten Arzt über sein Handy sprechen kann und dass das Ganze nichts kostet. Weil nur wenn es nichts kostet, also wenn es so von meiner privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung erstattet wird, wie auch wenn ich offline zum Arzt gehe, nur dann ist ja eine echte Alternative und der Patient sagt, cool, ich kann genauso wirklich online zum Arzt gehen wie offline. Und damit wir dieses Ziel erreichen, ich kann jederzeit überall kostenfrei über mein Handy zum Arzt gehen, gab es eigentlich zwei ganz zentrale Themen auf regulatorischer Seite. Das eine war das sogenannte Fernbehandlungsverbot. Das heißt, die Frage, dürfen Ärzte überhaupt online Patienten behandeln? Das war eben am Anfang verboten. Das heißt, wir sind an den Start gegangen und da waren wir eigentlich noch in der Grauzone. Das heißt, der Arzt durfte schon so allgemeine Aussagen treffen, aber keine ganz konkreten. Und schon sehr früh haben uns die Ärzte das Feedback gegeben, ja, ist ja ganz komisch, weil irgendwie, wenn der Patient mich anruft und ich ihm konkret was sagen kann, weil die Informationen, die ich vorliegen habe, ausreichen, dann mache ich das auch. Also sozusagen, es war irgendwie so von regulatorischer Seite eigentlich wirklich so eine Quatschregel. Und die Ärzte haben schon gesagt, die ist nicht sinnvoll. Und dann war irgendwie klar, okay, Patienten wollen es, Ärzte selber finden es auch nicht sinnvoll, da wird sich was tun. Das hat sich dann hingezogen bis Mai 2018. Im Mai 2018 war der Deutsche Ärztetag in Erfurt und da haben dann tatsächlich die Ärzte, weil die müssen das ihr eigenes Recht sozusagen, also das Berufsrecht, müssen es ändern, haben sich dazu entschieden, dieses Fernwarnungsverbot aufzuheben. Und seit dem Zeitpunkt sind wir dann auch richtig stark gewachsen. Aber, großes Aber, 90% der Deutschen sind ja gesetzlich versichert, das heißt, sie sind nicht gewohnt, selber zu zahlen. Und zwar durften dann Ärzte online behandeln, aber es gab noch keine Erstattung für Kassenpatienten. Und deswegen war es so, dass wir zwar für die Patienten, die eine Zahlungsbereitschaft hatten, nur die privat versichert waren, waren wir schon super attraktiv, aber halt nicht für die 90% der Deutschen. Und das war dann die große zweite regulatorische Änderung. Die war tatsächlich erst Ende 2019 ist sie gekommen. Seitdem ist es so, dass Ärzte im Prinzip, wenn sie Patienten online behandeln, das auch komplett für Kassenpatienten abrechnen können.
Okay, sehr spannend. Ich würde vielleicht noch gerne in die ersten Jahre eurer Gründung einen Einblick werfen. Wie ist es abgelaufen? Habt ihr einfach eine Marktanalyse gemacht, beziehungsweise habt ihr geschaut, okay, wo ist der Potenzial da auch mit Hinblick auf die Gesetzesänderungen? Wie habt ihr euch in den frühen Phasen dann auch finanziert? Habt ihr aus der Uni raus gegründet? Ja, wie ist es abgelaufen?
Ja, also die ganz frühen Anfänge waren tatsächlich an dem CDTM, also am Center for Digital Technology and Management. Da war ich eben Studentin und habe dann den Professor Dr. Reinhard Meyer kennengelernt. Und habe dann im Prinzip mir den Markt angeschaut und habe eben aus meiner persönlichen Situation heraus, dass ich jederzeit und überall einen coolen Arzt anrufen kann, nämlich meine Mama, gewusst, das ist eigentlich ein Thema, das würde ich gerne bearbeiten. Und habe dann Patienten befragt, habe Ärzte befragt, habe Krankenversicherungen befragt, habe mir angeschaut, was gibt es denn schon im Markt, was so ähnlich ist. Was es damals schon gab, was es auch immer noch gibt, sind so Hotlines von Krankenversicherungen, Krankenkassen. Und habe mir angeschaut, was ist eigentlich der Unterschied. Großer Unterschied, da kriegst du kein digitales Rezept und keine Krankschreibung. Das heißt, da kannst du ein bisschen quatschen, aber das, was du wirklich willst, nämlich ein Rezept, kriegst du ja nicht. Und dann war relativ schnell klar, super spannendes Thema. Und dann habe ich im Prinzip einen weiteren Mitgründer gesucht, und zwar jemanden, der auch Software entwickeln kann. Das kann ich nämlich nicht. Und habe dann meinen damaligen Mitgründer, den Patrick Palatin, gefunden. Und dann waren wir im Prinzip zu dritt, also ein Arzt, ein Softwareentwickler und ich als Juristin. Und haben dann zuallererst dieses Exist-Programm mitgemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist vom Bund. Da kriegt man ja so ein Jahr lang ein Stipendium, da können sich drei Gründer finanzieren und ein bisschen Sachausgaben. Und damit konnten wir dann schon mal ein MVP bauen, testen, erste Piloten machen und konnten dann mit den Erfolgen Business Angel an Bord holen. Da haben wir auch richtig coole, Stefan Wiskemann, Urs Keller, Max-Josef Meyer, Anselm Bauer, also Michi Brehm, also super, super coole deutsche Unternehmer, die uns dann auch geholfen haben, wie man bei Fragen eben, wie baut man Unternehmen auf, was sind die nächsten Schritte und so weiter. Genau, und dann haben wir mit nach der Starling-Förderung, dann nachdem wir die Business Angel hatten, sozusagen das weiter vorangetrieben, hatten dann einen kleinen VC aus Berlin, Digital Health Ventures, und dann, aber erst nachdem das Fernbehandlungsverbot gefallen ist, Ende 2018, haben wir dann auch einen großen VC an Bord geholt, der größte aus Frankreich, ID Invest, die 7 Millionen investiert haben.
Okay, du hattest das Thema E-Rezept auch gerade schon angesprochen. Mhm. Wie macht ihr das, dass ihr euch da dran binden könnt? Weil das ist ja irgendwie was, das kommt ja jetzt erst, so wie ich das mitbekommen habe. Und auch sowas wie die elektronische Patientenakte, könnte ich mir vorstellen, dass das dann wahrscheinlich auch gut passt. Wie funktioniert das bei euch? Auch Stichwort elektronische Signatur.
Ja, also wichtig ist, man muss immer unterscheiden zwischen einem privaten digitalen Rezept und einem gesetzlichen und genauso bei der AU. Und bei uns gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nur private digitale Rezepte. Der Arzt bringt dann so eine sogenannte qualifizierte elektronische Signatur auf dem Rezept auf und die kannst du dann zu einer Apotheke in der Nähe schicken oder zu einer Versandapotheke. Und wenn du privat versichert bist, kannst du eben die Rechnung auch bei deiner Versicherung einreichen, wenn du gesetzlich versichert bist, aber nicht. Also das heißt, als gesetzlich Versicherter kannst du Teleklinik kostenfrei nutzen, was jetzt das Arztgespräch anbelangt, aber für das Medikament, also die Kosten für das Medikament, musst du zum aktuellen Zeitpunkt noch selber zahlen. Und da sind wir gerade auf dem Weg. Das ist sozusagen wahrscheinlich das letzte große verbleibende regulatorische Projekt, dass wir dieses Jahr noch die gesetzlichen Rezepte auf den Weg bringen. Und dann kommen auch so Themen, wie du gerade gesprochen hast, Anbindung an Telematikinfrastruktur, Anbindung an Gesundheitsakten und so weiter.
Okay, also das ist ja auch eine Riesenchance für euch, da noch weiter zu wachsen, wenn dann so Sachen wie das elektronische Rezept dann und die elektronische Patientenakte dann auch kommt. Wie schauen die aktuellen Zahlen so aus? Also kannst du sagen, wie viele Behandlungen ihr täglich durchführt und wie viele Rezepte ihr dann auch im Anschluss dann verschreibt?
Ja, pro Tag hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wir können es auch sehr stark ausspielen, aber sind wir immer so knapp unter 1000. Rezepte sind bei uns circa ein Drittel.
Okay, und arbeitet ihr dann auch mit den Apotheken zusammen, mit Online-Apotheken oder mit lokalen Apotheken? Wie schaut da die Zusammenarbeit aus?
Genau, also ein Drittel der deutschen Vor-Ort-Apotheken ist an die Teleklinik-Plattform angebunden über eine API, über die wir dann auch verschlüsselt den Datensatz des digitalen Rezeptes schicken können. Das heißt, dass du dir vorstellen kannst, wenn du jetzt in der App bist und mit dem Arzt per Video sprichst, dann sagt er irgendwann, ja, also da bräuchte ich ein Rezept. Dann stellt er dir ein Rezept aus, signiert es auch und dann poppt im Prinzip in der Teleklinik-App dieses Rezept auf und du kannst sagen, ich möchte es an eine Versandapotheke schicken oder ich möchte es an eine Apotheke vor Ort schicken. Wenn du dich für eine Apotheke vor Ort entscheidest, dann kommt so eine Karte und du siehst im Prinzip alle Partnerapotheken von der Teleklinik. Du kannst dann eine auswählen und dann wird im Hintergrund das digitale Rezept verschlüsselt an diese Apotheke geschickt. Wenn du eben die Versandapotheke auswählst, dann wird es an die Versandapotheke übergeben.
Wie viele wählen denn da die Versandapotheke und wie viele wählen die Lokale?
Ja, also das ist hat sich auch durch Corona natürlich ein bisschen geändert. In Corona-Zeiten haben die Versandapotheken ja durchaus mehr Nachfrage auch erhalten. Vor Corona war es eher so 30-70, also 70% vor Ort, 30% Versand. Jetzt sind wir schon eher so Richtung 50-50.
Okay. Wahrscheinlich die Zahlen auch steigend, wahrscheinlich Versandapotheke, oder? Weil wenn das E-Rezept jetzt auch kommt, ist der Weg ja das händische Einschicken von dem Rezept auch absolut überfällig.
Ja, genau.
Wie schaut es denn da aus mit der Apothekenlandschaft? Du bist ja, glaube ich, auch ganz, ganz gut im Markt verbreitet. Also werden viele Apotheken wegsterben, wenn wir jetzt das E-Rezept oder wenn die Einführung des E-Rezept kommen oder was versuchen auch die lokalen Apotheken dagegen zu machen?
Ja, also ich glaube, dieses sich gegen das digitale Rezept zu stemmen, das haben die lokalen Apotheken ja jahrelang gemacht. Das ist einfach Quatsch, weil das einfach ein Produkt ist, was unser gesamtes Gesundheitssystem braucht. Also ich meine, allein wenn wir mit Nachhaltigkeit anfangen, geschweige denn mit Kosten, ist es ja kompletter Quatsch, dass man da so Papierrezepte hin und her trägt. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen, also jetzt, wenn man einfach mal Telemedizin außen vor lässt und Versandapotheken außen vor lässt, es macht total Sinn, dass mein Arzt vor Ort mir nicht ein Papierrezept in die Hand drückt, sondern ein digitales Rezept ausstellt, wie es in den meisten Ländern der Welt mittlerweile ist, und ich dieses digitale Rezept dann an eine Apotheke schicken kann. Es kann sehr gut an der Apotheke vor Ort sein und es wird nach wie vor ganz viel an der Apotheke vor Ort geschickt werden. Warum? Weil wenn ich sehr schnell an mein Medikament möchte, dann ist die Apotheke vor Ort immer noch der bessere Weg als die Versandapotheke. Weil also es gibt einfach ja viele Apotheken. Jetzt gerade gibt es, denke ich, eher zu viele, wenn ich das ketzerisch sagen darf. Aber es wird auch in Zukunft wahrscheinlich in jedem kleinen Kaff wird es eine Apotheke geben. Aktuell gibt es ja in jedem kleinen Kaff irgendwie noch drei. Aber eine wird es auf jeden Fall geben. Und dann macht es halt Sinn, wenn ich jetzt gerade Halsschmerzen habe oder jetzt gerade die Pille brauche oder so, dass ich das einfach schnell an die Apotheke vor Ort schicke und dann da vorbeigehe und dann da mein Medikament habe. Die Versandapotheken versuchen natürlich auch, dass sie ihre Lieferzeiten beschleunigen. Aber ich meine, es ist wie, wenn du jetzt Hunger hast und wirst du dir dann bei Amazon irgendwie was zu essen bestellen? Nein, dann wirst du halt irgendwie beim Dönerladen um die Ecke kurz vorbeigehen. Also es wird im Gesundheitsbereich immer den Case geben, dass du halt irgendwie schnell was brauchst oder dass es einfach praktisch ist. Und wir sind halt alle auch daran gewöhnt, dass es irgendwie, dass man bei einer Apotheke vor Ort vorbeigehen kann. Deswegen, ich würde mir da jetzt keine Sorgen machen, dass es irgendwie keine Apotheken mehr gibt. Was aber, glaube ich, schon die Wahrheit ist, ist, dass aktuell es einfach zu viele Apotheken gibt. Und die Frage ist, ob es sozusagen so viele Apotheken braucht. Wenn die Apotheken werden sich halt auch für Digitalisierung aussetzen müssen, aber da muss man auch sagen, viele Läden vor Ort machen es ja gut vor. Man kann ja durchaus auch als Laden vor Ort dem Kunden so viel Mehrwert schaffen, dass man trotzdem attraktiv bleibt, vielleicht sogar attraktiver als die Online-Variante. Also ich fange mal an bei Beratung. Ja? Also wenn es mir einfach wichtig ist, dass ich einen persönlichen Ansprechpartner habe, obwohl ich Gründerin eines Online-Unternehmens bin, gehe ich eigentlich fast nie online zum Beispiel Schuhe einkaufen. Ja? Das wird bitte Zalando ungern hören. Aber für mich ist es einfach, ich gehe gern in so einen Laden, wenn der nett aussieht, wenn die Leute nett sind. Ich fasse das Zeugs gerne an. Das ist vielleicht bei Medikamenten nochmal ein bisschen anders. Und deswegen wird es da immer eine Daseinsberechtigung geben. Dann gibt es natürlich auch spannende Zusatzservices. Ja? Also was sehe ich jetzt in München zum Beispiel, gibt es den Sport Schuster, der macht das unglaublich gut. Der ist immer voll und der hat, glaube ich, relativ wenig Probleme mit online. Erstens, seine Produkte sind auch online verfügbar und zweitens gibt es halt super coole Zusatzservices, wie du wirst halt beraten, wenn du irgendwie, die kaufst du Wanderschuhe, dann sagen die dir, ja, sollen wir ihnen sagen, wo es coole Wandertouren gibt oder du kannst da auch deine Skier schleifen lassen und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass Offline-Apotheken, selbst wenn sie gar nichts ändern, werden die Bestand haben, weil es einfach bestimmte Use Cases gibt, wo man sehr, sehr, sehr schnell an Medikament kommen muss und es einfach praktisch ist. Aber ich glaube, dass es jetzt einfach auch eine Chance ist, für die besten Apotheker jetzt zu zeigen, was sie können und irgendwie echt ein cooles Vor-Ort-Konzept auszuarbeiten mit coolen Services. Genau, und deswegen für die Leute, die offen sind und Lust haben, auch kundenzentrierte Konzepte zu erarbeiten, die werden, glaube ich, kein Problem haben.
Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall auch eine Chance für die Arztpraxen sind, weil nicht nur die Apotheken sind auch nicht so digital, sondern was man so hört und sieht teilweise auch, sind ja auch die Arztpraxen noch nicht so ganz auf den absolut. Zug der Digitalisierung aufgesprungen. Wie waren da so deine Erfahrungen? Ich meine, ihr habt ein sehr revolutionäres Produkt für die Arztpraxen. Wie haben die da reagiert? Wie war das für dich, das Produkt einzubauen?
Ja, also am Anfang war es schon schlimm. Am Anfang war es wirklich so Teufelszeug. Und bleib uns weg, also beim Großteil der Ärzte. Es gab natürlich ein paar wenige Ärzte, die sehr aufgeschlossen waren, aber sag mal, der Großteil der Ärzte war schon extrem kritisch. Und, muss man auch sagen, hatte sehr viel Angst. Und zwar Angst, dass wir ihnen Patienten wegnehmen. Und das ist, glaube ich, auch bei den Apothekern so. Die haben halt Angst vor dem E-Rezept, weil dann ihnen Kunden weggenommen werden. Und die Antwort ist bei Digitalisierung in der Regel nicht irgendwie, dein ganzer Traffic geht weg, deine ganzen Kunden gehen weg, sondern einfach, du musst halt irgendwie mit der Zeit gehen und halt dein Angebot verändern. Also und so, genauso ist es jetzt auch bei Ärzten. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie denen das wegnehmen. Das ist, glaube ich, schon wichtig, weil wir haben jetzt nicht irgendein Callcenter mit Ärzten im Ausland, sondern wir sind ja eine Plattform für den niedergelassenen Arzt. Also so wie im Prinzip man sich vorstellen kann, Uber, da könnte ja auch jeder Taxifahrer einfach mitmachen, wenn er will, wenn er halt den Zugang zu den Fahrgästen will. Und so ist es im Prinzip bei uns auch. Genau, deswegen, es gab schon immer aufgeschlossene Ärzte am Anfang, gerade als es halt noch verboten war, waren die Ärzte aber sehr kritisch. Und dann war es so, dass mit der Zeit, ja, dadurch, dass auch regulatorisch sich geändert hat und dass auch das Gesundheitsministerium einfach gezeigt hat, dass sie auch dafür sind, waren noch immer mehr Ärzte dafür. Und ich würde sagen, jetzt mittlerweile sind wir so bei, ja, vielleicht 50-50. Also mittlerweile ist schon ein Großteil der Ärzte auch wirklich aufgeschlossen.
Okay.
Okay. Und also ihr bietet den Ärzten ja quasi die Plattform letztendlich. Wie schaut das Geschäftsmodell dahinter aus? Erhebt ihr eine Gebühr von den Ärzten oder finanziert ihr euch auch über die Krankenkassen letztendlich?
Ja, also Teleklinik hat ein hybrides Geschäftsmodell. Das heißt, wir haben zwei zentrale Umsatzkanäle. Der eine ist der sogenannte Commission Revenue. Das ist im Prinzip klassisch Plattformumsatz. Das heißt, wir erhalten von dem Arzt dafür, dass wir ihm die ganze digitale Praxis im Prinzip zur Verfügung stellen. Also die Software, wir machen die Abrechnung, wir kümmern uns um Terminierung etc. Dafür erhalten wir vom Arzt etwas ab. Und der zweite Umsatzkanal ist der sogenannte Premium Revenue. Der basiert dann tatsächlich auf direkten Verträgen nochmal mit Krankenversicherungen, Krankenkassen. Die können sich nämlich dazu entscheiden, mit uns eine Premium-Mitgliedschaft abzuschließen. Das bedeutet dann, dass deren Mitglieder eben Premium-Patienten bei uns sind, mit eben gesicherten Wartezeiten. Das heißt, auch wenn mal viel los ist, maximal 30 Minuten Wartezeit. Die haben nochmal so eine exklusive Telefonhotline, wo sie auch telefonisch Termine verschieben können und eben nicht nur per Fragebogen. Die haben rund um die Uhr Öffnungszeiten und noch ein paar andere coole Features. Genau, und das sind unsere zwei Umsatzkanäle im Prinzip.
Okay. Und wie handeln das so die meisten Arztpraxen? Schaufeln die sich dann immer so einen Tag oder einen Nachmittag in der Woche frei, auf der sie nur auf Telesprechstunden umsteigen? Oder hast du das Gefühl, dass das immer so nebenbei, neben dem normalen Tagesgeschäft läuft?
Da gibt es tatsächlich beides. Also es gibt Ärzte, die haben die Teleklinik-Arzt-App. Also könnt ihr euch wirklich vorstellen wie die MyTaxi, ehemalige MyTaxi-Fahrer-App oder Uber-App. Das heißt, da kommen dann einfach für deine Fachrichtung als Arzt die richtigen Anfragen rein. Und du kannst als Arzt einfach entscheiden, passt es mir gerade, weil es zum Beispiel, dass ich jetzt gerade die Praxis leer, weil irgendwie ein Patient spontan abgesagt hat oder was auch viele unserer Ärzte berichten, ist halt irgendwie das Wartezimmer ist zwar voll, zum Beispiel bei der Gynäkologin, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber alle drei brauchen jetzt gerade irgendwie Ultraschall. Und dann hast du vielleicht sogar eine freie Ärztin, aber eben, also freie ärztliche Ressourcen, die dann eben telemedizinisch was machen können. Und es gibt aber auch Ärzte, die wirklich sagen, okay, ich nehme jetzt den Mittwochnachmittag und mache da wirklich en bloc sozusagen Telemedizin.
Okay, cool. Was sind denn so die durchschnittlichen Wartezeiten bei euch in der App?
Unser Anspruch ist ja, dass man in unter 30 Minuten zum Arzt kommt. Für unsere Premium-Patienten gilt das auch jederzeit. Wenn jetzt mal super viel los ist, dann dauert es für Nicht-Premium-Patienten manchmal halt etwas länger, aber wir versuchen natürlich unser Bestes, dass es immer schnell geht. Also ich glaube, das maximal, also man erhält immer innerhalb von einem Tag, also innerhalb von 24 Stunden.
Okay. Ja, und zu Hause warten ist ja auch deutlich angenehmer als im überfüllten Wartezimmer.
Ja, beziehungsweise du brauchst ja gar nicht warten. Also sozusagen, du kannst ja alles Mögliche machen. Du, im Wartezimmer ist man ja immer so, da darf man nicht telefonieren, da kann man nicht arbeiten.
Ja. Steckt sich nur an im Zweifelsfall.
Genau, ja. Genau. Und sozusagen bei uns, es gibt ja gar kein Warten, muss man eigentlich sagen.
Ja. Okay, vielleicht nochmal auf die aktuelle Corona-Situation Bezug genommen. Wie haben sich da die Anfragen bei euch entwickelt? Ich denke mal, ihr habt ja einen richtigen Boost auch erlebt, oder?
Genau, absolut. Also wir wachsen normalerweise ja so mit 20% monatlich, also auch schon sehr ordentlich. In Corona war es 5 Wochen hintereinander 50% wöchentlich. Also das war richtig heftig. Da hat das Team auch echt ganz schön arbeiten müssen, dass wir es schaffen, genügend Ärzte zu bekommen. Das war echt spannend, weil wir einfach plötzlich so von Nachfrage überrollt wurden, dass wir so schnell gar nicht genügend Ärzte auf die Plattform holen konnten. Aber das hat eine Woche gedauert und dann hatten wir genügend Ärzte. Und das Spannende war auch, ich hatte echt am Anfang Respekt, weil ich dachte, oh Gott, jetzt, wie kommen wir denn an diese Ärzte? Die haben ja alle keine Zeit, die sind ja alle in den Krankenhäusern und so. Und was sich dann rausgestellt hat, war total spannend. Und zwar, dass auch die Ärzte nichts zu tun hatten. Also, es war ja so, dass viele Ärzte so eine Art Kurzarbeit eingeführt haben, weil die Praxen leer waren. Die meisten Krankenhäuser haben massive finanzielle Probleme jetzt, weil sie ja keine Patienten für Routine-OPs aufnehmen durften. Deswegen, das war total spannend, dass wir auf der Arztseite überhaupt kein Problem hatten, an gute Ärzte zu kommen. Genau, deswegen, das war extrem spannend.
Okay. Wie schaut euer Team aus? Wie viele seid ihr im Team? Und was mich noch interessieren würde, wie erreicht ihr die Ärzte? Habt ihr da so ein Sales-Team oder wie erreicht ihr die?
Ja, also wir sind knapp über 60 Leute und ungefähr ein Drittel sind im medizinischen Bereich, also sind zum Beispiel Krankenschwestern, Arzt oder auch Spezialisten für das Thema ärztliche Abrechnung. Ungefähr ein Drittel sind im Bereich Produktentwicklung, das heißt Software-Ingenieure, Produktmanager, Designer und dann ein Drittel ist eben HR, Finance, Sales und so weiter. Zu der Frage, wie kommen wir an die Ärzte? Sehr spannende Frage. Wir haben uns jahrelang nicht kümmern müssen um die Supply-Seite, also die Arztseite, sondern die Herausforderung war immer eher auf der Demand-Seite, weil die Patienten das noch gar nicht kannten, Telemedizin, dann war es noch nicht erlaubt, dann war es noch nicht kostenfrei. Und am 28. Mai diesen Jahres 2020 sind wir an den Start gegangen mit, wir nennen es Free-to-Patient. Also seitdem ist Teleklinik die einzige Plattform in Deutschland, wo gesetzlich versicherte Patienten wirklich umsonst online zum Arzt gehen können. Und damit war es plötzlich so, dass sich das Blatt komplett gewendet hat und wir uns seitdem nicht mehr auf die Demand-Seite fokussieren müssen, da ist kein Problem mehr, sondern auf die Supply-Seite, also auf die Arztseite. Und was auch spannend ist, dass als es sozusagen nur Selbstzahler und Privatpatienten gab, es einfach für die Ärzte auch extrem attraktiv war. Jetzt, wo es gesetzlich versicherte sind, die der Arzt ja auch in seiner Praxis abrechnen muss, ist es für die Ärzte auch wesentlich unattraktiver, weil leider die Erstattung aktuell noch nicht besonders attraktiv für den Arzt ist. Also der kriegt diese Quartalspauschale, die es im Prinzip auch in der Praxis gibt, die aber reduziert. Er kriegt ein bisschen Förderung, aber nicht so, dass es sich wirklich lohnt, viel zu machen. Deswegen ist aktuell unser Fokus wirklich auf der Arztseite. Und wie gehen wir davor zu deiner Frage? Klassisch, also wir haben natürlich schon ein gutes Netzwerk und die empfehlen uns dann innerhalb ihres Netzwerkes weiter. Das zweite ist wirklich klassisch Performance-Marketing, das heißt, wir schalten Anzeigen, dann auch Offline-Anzeigen in zum Beispiel Ärztezeitschriften.
Könnte mir auch vorstellen, dass jetzt immer mehr Patienten wahrscheinlich auch auf den Arzt zugehen und sagen so, ja.
Stimmt, das ist ein super guter Punkt, was du sagst. Also das ist auch ein Thema, was wir uns jetzt gerade anschauen. Wir haben ja schon sehr viele Patienten auf der Plattform, dass die eben ihren Ärzten sagen, hey, es wäre cool, wenn ihr auch auf Teleklinik wärt. Das ist auch nochmal ein spannendes Thema.
Ist ja ähnlich wie das Online-Termin vereinbaren. Also ich kenne es aus dem Freundesbekanntenkreis, dass die sagen, sie gehen nur noch zur Arztpraxis, wo sie auch online den Termin machen können, weil sie keine Lust mehr haben anzurufen. Ich mir dann auch vorstellen, dass das wahrscheinlich vielleicht auch nochmal ein K.O.-Kriterium sein könnte für eine Arztpraxis, ob sie das anbieten oder nicht.
Aber
wir sprechen immer von Ärzten und Arztpraxen, aber wer genau zählt da eigentlich dazu? Habt ihr bestimmte Berufsgruppen, die ihr ansprecht mit eurem Produkt oder kann wirklich jede Arztpraxis damit machen?
Ja, also erstmal grundsätzlich ist es so, der Arzt muss einen Facharzt haben, muss in Deutschland approbiert sein, also zugelassen sein und muss mindestens 7 Jahre praktische Erfahrung haben. Dann ist es so, der muss auch wirklich eine Praxis haben. Also was wir machen, ist ja ambulante Versorgung und damit die das abrechnen können, müssen die eine Praxis haben, entweder eine private oder eine gesetzliche. Also ich kann jetzt nicht Arzt im Krankenhaus sein und dann bei Teleklinik machen. Dann das nächste Kriterium ist das Thema Fachrichtung. Also auf Platz 1 bei uns ist schon nach wie vor die Allgemeinmedizin, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Allergien und so weiter. Dann danach kommt Kinderheilkunde. Also Eltern mit kleinen Kindern haben ja auch einfach super viele Fragen, wo sie halt sonst in die Notfallaufnahme gehen. Da gibt es auch sehr viel Nachfrage bei uns. Dann Dermatologie, also irgendwie Hautausschläge. Und dann auch das Thema Psyche ist auch bei uns extrem wichtig. Und sozusagen entlang der Patientennachfrage richten wir dann auch unseren Schwerpunkt auf die Arztakquise, weil wir auch den Ärzten wiederum versprechen wollen, dass sie halt viele Patienten für ihre Fachrichtungen bekommen. Und der letzte Punkt, auch nicht zu vergessen, ist natürlich das Thema technische Affinität und gutes Internet.
Genau. Gut, das scheitert wahrscheinlich in manchen kleinen Dörfern in Deutschland noch, oder?
Es ist total schlimm in Deutschland, also das darf man wirklich gar nicht vernachlässigen. Ja. Es gibt also einige Ärzte, die sagen, sie wollen mitmachen, aber sie können nicht, weil sie haben einfach kein gutes Internet. Shit.
Ja, okay. Na, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt in Zukunft. Ja, ich schaue auf die Uhr und ich sehe, wir kommen langsam dem Ende entgegen, aber natürlich bleibst du auch nicht von unserer letzten Kategorie verschont, nämlich die kurze Frage, kurze Antwortrunde. Mhm. Wir stellen dir 3 kurze Fragen und wir bitten dich einfach kurz zu antworten.
Gerne.
Okay, Frage Nummer 1. Ich wünsche mir von Jens Spahn, dass...
Dass die Erstattung für die Behandlung von gesetzlich versicherten Patienten per Telemedizin sich für Ärzte verbessert und attraktiver wird, damit Ärzte wirklich Lust haben, gesetzlich Versicherte online zu behandeln.
In 10 Jahren wird Teleklinik
die wichtigste Plattform für den Online-Arztbesuch in Deutschland sein.
Sehr gut. Und letzte Frage. Arztpraxen, die immer noch nicht auf den Zug der Digitalisierung aufgesprungen sind, werden in Zukunft?
Mühe haben, Patienten zu halten und neue Patienten für sich zu gewinnen.
Abschließend hätte ich noch eine kurze Frage an dich, beziehungsweise einen Tipp, den du... vielleicht anderen Frauen geben würdest, die in einer ähnlichen Position sind wie du aus der Medizinbranche. Ist zwar eigentlich schade, dass man das überhaupt fragen muss, aber was würdest du für einen Tipp mitgeben auf dem Weg?
Also ich glaube, was man schon wissen muss, ist, wenn man unternehmerisch tätig wird, ist es halt nicht eine kurze Geschichte, sondern es dauert einfach lange. Wenn man sich darauf einlässt und wirklich seine Zeit darauf committet, dann lohnt sich das in der Regel auch. Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube, man muss halt, was extrem hilft, ist, wenn man ein Thema findet, für das man wirklich brennt und wo man dann auch bereit ist, Opfer einzugehen. Das gilt aber für jeden Unternehmer. Aber was ich bei Frauen einfach schon immer wieder erlebe, ist halt dieses Thema, irgendwann kommt dann auch das Thema Kinder und dann ist es so, entweder Kinder oder Beruf leider immer noch in Deutschland, weil es halt so schwer zu vereinen ist. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass wenn man startet als Frau, die Unternehmerin ist, dass man weiß, okay, ich lasse mich jetzt auf eine Reise ein, sonst wird es mir einfach keinen Spaß machen, wenn ich mir dann selber Druck mache, oh Gott, ich muss nach 2-3 Jahren wieder raus. Die Reise wird wahrscheinlich 10 Jahre gehen, darauf muss ich mich einlassen. Und ich kann es aber auch vereinbaren und ich muss es auch fordern. Also ich glaube, das ist auch was wichtig ist, dass man als Frau dann als Unternehmerin auch in der Lage ist, dass man unentbehrlich ist, zumindest wenn man seine Sache gut macht und dass man aus der Situation heraus auch gegenüber den Gesellschaftern auch Unterstützung einfordern muss. Ich glaube, das trauen sich viele Frauen auch nicht und man hat dabei eigentlich dann eine sehr starke Position. Also zum Beispiel bei mir konkret, ich habe ja einen kleinen Sohn und ich liebe meinen Job, ich hätte den nicht weitermachen können, aber ich wollte auch immer Kinder. Und ich habe mich dann getraut, meinen Gesellschaften zu sagen, okay, dann müsst ihr mich halt irgendwie unterstützen, dass ich ganz, ganz früh, nach 4 Wochen, irgendwie eine Betreuung für meinen kleinen Sohn bekomme. Und es hat dann auch erstmal zu Stirnrunzeln gesorgt, kann ich noch viel drüber erzählen. Aber wenn man dann da als Frau klar bleibt und sagt, nee, es gibt keine Alternative, es ist nicht entweder Beruf oder Kind für mich, sondern ich möchte das vereinbaren, dann ist das, glaube ich, einfach auch eine Position, wo man als Frau eine starke Position hat und wo man das, was man für sich selbst braucht und was einen dann auch langfristig glücklich macht, auch einfordern kann.
Sehr gut. Hast du noch eine Buchempfehlung für uns zum Thema vielleicht Unternehmertum oder digitale Gesundheit?
Ich glaube, da würde ich das Buch What You Do Is Who You Are empfehlen von Ben Horowitz. Das ist relativ neu und das ist total spannend, weil es nicht so ein ganz klassisches Businessbuch ist, wo es, sage ich jetzt mal, nur rein um Business-Anekdoten geht, sondern im Prinzip, was er beschreibt in dem Buch, ist, wie Kultur entsteht und dann natürlich auch, wie man halt eine eigene Business-Kultur erschafft. und aber eben nicht anhand von Business-Anekdoten, sondern anhand von im Prinzip historischen Anekdoten. Also er erzählt dann im Prinzip von Indianerstämmen und Revolutionsführern auf irgendwelchen Inseln und wie im Prinzip halt einfach Leader, aber jetzt nicht unbedingt im Business-Kontext, wie die es schaffen, andere für eine Vision, zum Beispiel für eine Revolution zu begeistern, wie sie da eine eigene Kultur schaffen und wie dann diese Kultur halt eine unglaubliche Kraft entwickelt.
Okay, sehr cool. Kommt auf jeden Fall auf meine Bestellliste.
Super, freut mich.
Vielen Dank für den Austausch. War sehr spannend und war schön, dich kennenzulernen.
Danke gleichfalls. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao. Das war der Podcast Überdosis Digital.
Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
In der heutigen Folge von Überdosis Digital ist Thilo Mahr, Market Access Manager von Siemens Healthineers, bei uns zu Gast. Es ist auch mal sehr spannend, den Bereich Digital Health aus einer Konzernbrille zu betrachten. Und wir sprechen mit ihm über zum einen politische Entwicklungen, aber vor allem über die Kollaborationsplattform Teamplay von Siemens Healthineers, die Gesundheitsdaten vernetzen soll. Ja, dann sprechen wir auch über Probleme wie zum Beispiel verschiedene Insellösungen im Gesundheitsmarkt, aber auch wie Teamplay diese Probleme lösen möchte. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge mit Thilo Mahr und wie immer, gebt uns gerne Feedback für die Folge.